Letztes Mal sind wir eingestiegen mit dem Gleichnis vom vierfachen Acker. Heute möchte ich uns aus diesem Gleichnis weiterführen und ich möchte euch in ein Kapitel hineinnehmen und das ist Matthäus 13. Ich würde euch einladen, dass wir Matthäus 13 aufschlagen und ich sage euch, während ihr aufschlagt, so ein bisschen etwas zu dem Zugang, den ich mir gesucht habe zu dem Thema. Und das ist, dass wir uns die Gleichnisse von Jesus so etwas den Evangelien entsprechend anschauen und zunächst mal einige Gleichnisse anschauen werden im Matthäus-Evangelium. Dann werden wir uns das Markus-Evangelium anschauen, werden merken, da ist eigentlich nur noch ein Gleichnis, was Matthäus noch nicht hatte. Ein eigenes nur bei Markus. Dann werden wir später in Lukas hineinschauen und später beim Johannes. Und wir werden feststellen, dass Jesus ganz viel in Gleichnissen spricht. In Gleichnisbildern, in Gleichnisworten, manchmal auch nur ein Bild, manchmal Geschichten. Aber Jesus ist in seiner Art zu predigen voll mit Gleichnissen aus der Natur und aus unserem Alltagsleben. Und das begeistert mich, weil Jesus als exzellenter Lehrer bei uns in unserer Welt zu Hause ist. Er kennt sich in meiner Welt aus. Er verwendet Bilder aus meinem Leben, Bilder, die uns umgeben, weil er mich abholen möchte, wo ich stehe und weil er hineinsprechen möchte in die Welt, in der ich lebe. Jesus ist ein genialer Lehrer, der durch diese Bilder und Gleichnisse Brücken baut zwischen ihm und uns. Und das finde ich gewaltig. Wir werden aber auch sehen, dass diese Bilder ganz oft nicht nur verständlich werden. Diese Bilder aus unserem Leben, aus der Natur, die dürfen wir nicht für sich selber reden lassen, weil wir könnten ja über vieles sprechen und sagen, was sagt uns der Stuhl, was sagt uns der Bauer, was sagt uns der Baum, und sie würden uns vieles sagen. Aber wichtig ist die Frage, was ist der Schlüssel zum Verstehen dieser Gleichnisse? Und das ist Jesus selbst, ist die Perspektive des Erzählers. Es ist nicht zunächst das Element, das Jesus aufgreift, das so wichtig ist, sondern das, was er darin sieht und was er es sagen lassen will. Und deshalb ist Jesus selbst der Deuter seiner Gleichnisse. Und in diesem Kapitel, in Matthäus 13, da erzählt uns Jesus Gleichnisse und bei zwei von denen schenkt er uns Deutungen. Das heißt, Jesus selbst gibt den Schlüssel, damit wir das, was er an Gleichnissen erzählt, auch richtig verstehen. Und wenn wir mal zwei von ihm gedeutet bekommen haben, dann wissen wir auch ungefähr, wie wir die anderen deuten können. Das ist dann schon mal hilfreich. Matthäus. Matthäus ist also das erste Evangelium, das wir uns anschauen. Matthäus ist vielleicht auch ganz kurz wichtig, dass wir es ein bisschen zuordnen können. Matthäus wendet sich an jüdische Zuhörer. Matthäus sieht also vor allem die Juden seiner Zeit als seine erste Zielgruppe. Und deshalb verwendet er auch eine ganz typische jüdische Methodik, um den Bericht von Jesus zu ordnen und stilistisch auch aufzuarbeiten. Er hat nämlich fünf Redeblöcke. Fünf Redeblöcke, das erinnert den Juden sofort an fünf Bücher Mose. Es erinnert den Juden auch sofort daran, dass in den fünf Büchern Mose große Redeblöcke waren. Im fünften Buch Mose allein schon drei große. Also das ist typisch jüdisch. Fünf Bücher, fünf Blöcke und viel Gespräch, viel Rede, viel Lehre. Die erste ist die berühmteste, es ist die Bergpredigt. Matthäus berichtet in Kapiteln 5 bis 7 von der Bergpredigt Jesu, sozusagen sein Manifest. Jesus hält eine lange Rede. Übrigens, nebenbei, die Rede ist voll mit Gleichnissen, voll mit Gleichnisbildern. Er spricht vom Licht, er spricht vom Salz, er spricht von ganz vielen Bildworten, allein schon in dieser ersten Rede der sogenannten Bergpredigt. Aber von diesen fünf Redeblöcken bei Matthäus gibt es ein Kapitel, das ist ein eigener Redeblock und das ist die Gleichnisrede. Und das ist Kapitel 13. Eine eigene Redesammlung in Kapitel 13, wo es nur um Gleichnisse geht. Und deshalb ist das ein ganz wichtiges Kapitel, wenn wir uns die Gleichnisse Jesu anschauen wollen, in diesem Fall aus der Perspektive des Evangelisten Matthäus. Und ich habe euch das so ein bisschen zusammengeschrieben. Ich habe mir nämlich jetzt für euch sozusagen die Vorarbeit geleistet und habe die Hausaufgaben gemacht, habe mir das Kapitel studiert und habe festgestellt, dass du in diesem Kapitel 7 Gleichnisse hast, die Jesus erzählt. Oh, 7. Das jüdische Ohr wird ganz hellhörig. 7 ist eine wichtige Zahl für das jüdische Ohr. Es ist die Zahl der Vollkommenheit, eine typische Ordnung. Und wenn man das näher anschaut, dann sehen wir, die ersten 4 gehören zusammen und die 3 der folgenden. Das sind 4 plus 3. 4 plus 3 Gleichnisse. Wie ordnet sich das an? Wenn wir das Kapitel lesen, dann merken wir, dass die ersten 4 Gleichnisse vor einer Öffentlichkeit erzählt werden. Jesus steht nämlich am See Genezareth, am Ufer des Sees, und er hat eine große Menschenmenge und er erzählt 4 Gleichnisse, die für das Ohr von der Öffentlichkeit gedacht sind, für die Welt, für alle die, die es hören wollen. Und dann aber geht Jesus in Kapitel 13, Vers 36 hinein in ein Haus und der Rest, nämlich die anderen 3 Gleichnisse, die werden im Haus erzählt. Die sind dann nur für die Ohren der Jünger bestimmt. Das ist der Insiderkreis. 4 für die Öffentlichkeit, 3 für einen internen Kreis. Interessant, das ist eine Ordnung, die man dort findet bei diesen 7 Gleichnissen. Was man aber noch finden kann, ist, dass am Anfang 2 ausführliche Gleichnisse stehen, die dann nachher jeweils mit kurzen Gleichnissen vertieft werden. Und das finde ich besonders bedeutungsvoll für uns. 2 wichtige Gleichnisse stehen am Anfang wie so Lokomotiven für einen Zug und ihnen werden dann einige Waggons angehängt sozusagen. Und das erste Gleichnis ist das, was wir letztes Mal besprochen haben. Das ist der Sämann und der vierfache Acker. Das ist die erste Lokomotive sozusagen und dem werden dann Gleichnisse angehängt, nämlich das Gleichnis vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Das sehen wir dann nachher noch. Und das zweite große Gleichnis ist das, was wir ab Vers 24 lesen und das ist dann eine ähnliche Geschichte wie die vom letzten Mal. Das ist die vom Weizen, der wächst, aber neben dem Weizen hat auch jemand Unkraut gesät und es wächst das Unkraut parallel zum Weizen und das möchte ich nachher mit euch besonders anschauen und dem werden auch dann einige Lokomotiven angehängt oder Vertiefungsgleichnisse zugefügt, das ist dann das vom Senfkorn und vom Sauerteig, damit wird das dann vertieft. Ja, also 7 Gleichnisse und wenn ihr das dann durchlest und ganz am Ende vom Kapitel 13 im letzten Vers genau hinlest, dann werdet ihr sagen, Daniel, das sind ja 8 Gleichnisse. Und ich sage, hast recht. Aber das 8. ist sozusagen ein abschließendes Gleichnis als Fazit, das inhaltlich jetzt mit den anderen nicht näher zusammenhängt. Da sagt Jesus nur, jeder Schriftgelehrte, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, gleicht einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Und damit sagt Jesus sozusagen seiner Zielgruppe, das sind alles Schriftgelehrte, Theologen, jüdische Theologen. Er sagt, wenn ihr die Bibel aus meiner Perspektive lest, dann bleibt ihr nicht nur im Alten Testament hängen, sondern ihr lasst auch das Neue zu. Und das ist das, was ich bringe. Also wohl dem Schriftgelehrten, der die Bibel als Jünger Jesu liest. Das heißt, wohl dem Bibelleser, der aus der Perspektive Jesu liest und der auch das Neue zulässt und nicht nur das Alte. Das ist so ein Fazit, aber dazwischen sind diese 7 Gleichnisse. Und ich habe euch das da in dieser Übersicht etwas zusammengestellt. Da findet ihr das dann nochmal zusammengefasst und auch die entsprechenden Angaben. Aber ich möchte euch zunächst die Linie aufzeigen von dem ersten Gleichnis und von der Vertiefung dazu. Und das ist das Gleichnis vom Sämann. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Wir haben es vorhin schon wiederholt. Das erzählt Jesus in Kapitel 13 in den ersten 9 Versen. Und er deutet es dann in den Versen 18 bis 23. Ja, das Gleichnis von dem Wort, das ausgestreut wird, verschwenderisch, das dann aber auch eine vielfache Zerstörung oder Vernichtung erfährt durch den Teufel, durch die Sorgen des Alltags, durch die Nöte des Lebens. Es wird auch vernichtet, verschwenderisch, aber am Ende bleibt die gute Frucht. Es trägt Frucht im Leben dessen, der sich als gutes Land erweist. Wohl dem Menschen, der Gottes Wirken aufnimmt und zulässt an sich und entsprechend Frucht trägt. Das ist dieses Gleichnis vom Sämann. Und das wird dann nachher im inneren Kreis, im Hause mit Jesus und seinen Jüngern vertieft. Denn wenn Jesus nachher im inneren Kreis diese Geschichten, diese Gleichnisse erzählt vom Schatz im Acker und der kostbaren Perle, dann ist das so eine Art Vertiefung. Ja, und warum ist das eine Vertiefung? Weil es geht jetzt eigentlich um das gute Wirken Gottes im Leben. Was ist der Unterschied zwischen den ersten vier Gleichnissen außen vor den Ohren aller Menschen und diesen Gleichnissen, die nachher innen erzählt werden, vor den Ohren der Jünger? Der Unterschied ist eben unter anderem auch, dass die ersten vier Gleichnisse das Ganze aus der Sicht der Menschen darstellen und jetzt aber die Perspektive verändert wird. Jetzt wird alles aus der Sicht Gottes erzählt. Und wir hören das erste Gleichnis, Vers 44. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, der in einem Acker verborgen liegt, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Normalerweise liest man das aus der Sicht der Menschen. Im Evangelium geht es darum, dass ich einen Schatz entdecke und ich verkaufe alles, um den für mich zu erwerben. Das wäre die Perspektive von uns Menschen, die den Schatz entdeckt haben. Ich glaube aber, es zu verstehen, dass Jesus hier die Perspektive Gottes sieht. Und er sagt, der Acker ist die Welt. Und Gott sieht diese Welt und findet in der Welt einen Schatz. Und um diesen Schatz in der Menschheit, in der Welt zu heben, verkauft er alles, was er hat, entäußert sich, um diesen Schatz zu heben. Und ich glaube, dass das die Lösung ist für dieses Gleichnis, dass Jesus sagt, Gott ist dieser Mann, der den Acker sieht, der sieht die Welt und er sieht, dass in der Welt ein Schatz ist. Was könnte das für ein Schatz sein? Das sind Menschen, die auf Gott reagieren. Das sind Menschen, die wie bei dem Gleichnis vom Sämann ein guter Boden sind. Das sind die, die empfänglich sind fürs Wirken Gottes, die das Wirken Gottes empfangen, zulassen und Frucht zeigen. Das sind die Menschen, die Gott erkennt innerhalb der Welt. Es werden nicht alle Menschen sein. Es wird nicht der ganze Acker sein. Gott weiß das. Nicht der ganze Acker ist Schatz. Er liebt den ganzen Acker, er liebt die ganze Welt, aber er weiß, es wird nur eine Auswahl vom Acker sein. Aber er muss den ganzen Acker kaufen, um an den Schatz zu kommen. Gott hat alles gegeben, um die gesamte Welt zu erlösen. Auch wenn er weiß, dass diese Erlösung nur eine kleine Auswahl von Menschen treffen wird, die empfänglich genug sind, um diese Erlösung anzunehmen. Gott gibt alles, sagt Jesus. Das finde ich großartig. Er sieht in dieser Welt einen Schatz, der es wert ist, alles zu zahlen. Auch wenn nur ein kleiner Teil der Menschheit sich als dieser Schatz erweist. Und das nächste Gleichnis wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Jesus erzählt die Geschichte von Gott, der auf die Suche geht nach Perlen, nach kostbaren Perlen. Und ich sehe in diesen Perlen einzelne Menschen. Der Schatz im Acker, das ist noch relativ allgemein gesagt. Das ist eine Sammlung von Menschen. Jetzt wird aber das ganze Thema vertieft. Das sind Einzelne. Perlen werden Perle für Perle erworben. Menschen werden Mensch für Mensch erworben und gerettet. Und ihr Lieben, das bist du, bin ich. Wir sind heute Abend so eine Perlenkette von einzelnen Menschen. Und er gibt alles für dich und für mich her. Das Evangelium darf ganz persönlich gehört, angewandt und verstanden werden. Du bist Gott alles wert. Du bist Gott alles wert, sagt Jesus. Das ist die Vertiefung von diesem Gleichnis des Sämanns, der ausstreut, sich verschenkt, um nachher im Leben von den empfänglichen Menschen Frucht zu bringen. Das war die Seite des Menschen, aber das hier ist jetzt die Seite Gottes. Gott geht und freut sich, weil er gefunden hat, was er gesucht hat, nämlich dich und mich. Okay, darin entdecke ich eine Vertiefung dieses ersten Gleichnisses, das Jesus erzählt. Aber dann kommen wir zum zweiten Gleichnis und das ist für mich heute Abend der Schwerpunkt. Da bin ich irgendwie gedanklich am meisten drin heute Abend. Und das ist dieses zweite große Gleichnis, das Jesus in Kapitel 13 erzählt, nämlich, und das lesen wir uns mal ab Vers 24. Jesus legte ihnen ein anderes Gleichnis vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Als aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut zwischen den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht brachte, da fand sich auch das Unkraut. Da traten die Knechte zu dem Hausvater und sprachen, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er sprach zu ihnen, das hat ein Feind getan. Da sprachen die Knechte, willst du denn, dass wir hingehen und es ausjäten? Er sprach, nein, damit er nicht zugleich den Weizen mit ausrauft, wenn ihr das Unkraut ausjätet. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte. Und um die Erntezeit will ich zu den Schnittern sagen, sammelt zuerst das Unkraut und bindet es in Bündel, damit man es verbrenne, aber den Weizen sammelt mir in meine Scheune. Das ist das Gleichnis, das Jesus erzählt. Und dann fügt er dem noch zwei Gleichnisse an. Und zwar vom Senfkorn und vom Sauerteig. Nach dem Sauerteiggleichnis geht Jesus nach innen und als er mit seinen Jüngern im Haus ist und nicht mehr die Masse um sich herum hat, dann legt er ihnen dieses Gleichnis aus. Interessanterweise jetzt nur die Deutung dieses Gleichnisses. Und das lesen wir ab Vers 36. Da ließ Jesus das Volk gehen und kam heim, ins Haus hinein. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Er antwortete und sprach zu ihnen, der Menschensohn ist's, der den guten Samen sät. Also ist klar definiert, wer den Samen auf den Acker streut, Jesus. Der Acker ist die Welt. Der gute Same sind die Kinder des Reiches. Aha, der gute Same ist in diesem Fall nicht unbedingt das Wort oder Jesus, sondern es sind die, die im ersten Gleichnis das Wort und Jesus empfangen haben und erlebt haben, das hat mit ihnen was gemacht. Das heißt, du und ich, wir werden jetzt selbst zu Saatgut. Wir werden zum Samen, wir werden ausgestreut. Wir sind Kinder des Reiches, das heißt, das sind einzelne Christen. Das ist der gute Same, der ausgestreut wird in die Welt, missionarisch. Das Unkraut sind die Kinder des Bösen. Das sind also auch nicht einfach nur Gedanken oder Ideen, sondern das sind Menschen. Das sind Menschen, die nicht von Christus her leben, sondern die der Teufel verwendet, durch die der Teufel wirkt. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Welt. Die Schnitter sind die Engel. Wie man nun das Unkraut ausjätet und mit Feuer verbrennt, so wird es auch am Ende der Welt gehen. Der Menschensohn wird seine Engel senden und sie werden sammeln aus seinem Reich alles, was zum Abfall verführt und die da Unrecht tun und werden sie in den Feuerofen werden. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in ihres Vaters Reich. Wer Ohren hat, der höre. Was sagt Jesus hier? Jesus sagt, das, was er in dein Leben und in mein Leben investiert, das will durch uns auch in die Welt hinaus. Er sagt, das, was du von Jesus empfangen hast, das sollen andere durch dich empfangen. Es ist sozusagen ein Missionsgleichnis. Wir als Kinder des Lichtes oder als Kinder des Reiches sind dazu berufen, hinausgestreut zu werden. Und wisst ihr, überall hat Gott seine Leute. In allen Ecken dieser Welt, in allen Kulturen, in allen Sprachen, Die Kirche ist einfach unendlich weit verstreut. Und die Kirche ist keine Institution in dem Sinne, sondern die Kirche ist die Sammlung aller Menschen, die zu Christus gehören. Aus allen Konfessionen, aus allen Kulturen. Das sind die, die in alle Welt gestreut werden, und sie sind gestreut, um Frucht zu bringen, wie der Weizen. Und er wächst, und der Glaube wächst, und die Christenheit wächst. Das können wir auch historisch sehen. Jesus ist gestorben, auferstanden, zum Himmel aufgefahren, Pfingsten, die Gemeinde wurde gegründet, die Kirche Jesu, und dann ist das Christentum gewachsen in alle Welt. Das steht hinter diesem Gleichnis. Und es wächst, und wir könnten jetzt ein Lied singen von dem, wie der Glaube gewachsen ist. Es ist ein Phänomen, wie der Glaube unaufhörlich wächst seit all den Jahrhunderten, Jahrtausenden. Das Evangelium nimmt seinen Lauf, und es hat sogar dich und mich hier erreicht im Iran. Okay? Das finde ich gewaltig. Das ist das eine, was wir sehen. Das ist der Weizen, der gut wächst und Frucht bringt. Aber dann kommt eine zweite Geschichte rein. Jesus greift den erwähnten Feind vom ersten Gleichnis nochmal auf und sagt, die Geschichte ist eine doppelte Geschichte. In dieser Welt baut sich das Reich Gottes, das Gute wächst, aber im gleichen Maß wächst auch das Schlechte. Und es gibt eben neben dem guten Bauern, der auf seinem eigenen Acker etwas aussät, die Welt gehört Gott, die gehört Christus, kommt der Teufel daher und er sät einen falschen Samen. Und das finde ich interessant. Und das ist jetzt ganz typisch. Das macht den Teufel aus. Er kommt des Nachts. Er kommt da, wo ihn keiner sieht. Er tut es verborgen. Er kommt auf einen Acker, der ihm nicht gehört. Die Welt gehört nicht dem Teufel, sie gehört Gott. Aber der Teufel kommt in etwas, das ihm nicht gehört. Und was macht er? Er imitiert Gott. Wie lässt sich der Teufel am besten beschreiben? Er ist ein großer Imitator. Das ist die größte Masche und das ist die stärkste Waffe des Teufels. Er imitiert Jesus. Er imitiert Jesus, indem er sagt, ach, Jesus streut aus seine Leute, also streue ich auch aus meine Leute. Er sieht, Jesus hat ein Saatgut, das wird Weizen. Aha, das ist gut. Ich nehme sowas Ähnliches. Ich nehme etwas, das dem Weizen sehr ähnlich ist. Und er streut etwas aus, das zunächst mal nicht zu unterscheiden ist vom Weizen Jesu. Es wächst daher und erst im ausgereiften Zustand merkt man, ups, das ist ja gar nicht das Gleiche. Es sieht zum Verwechseln ähnlich aus, aber es ist nicht dasselbe. Sie kommen erst spät drauf. Und das macht den Teufel aus. Er imitiert das, was Jesus tut und lässt etwas dem sehr ähnlich aussehen. Und darin liegt eine größere Kraft, als wenn er kommt und zerstören will, auf die böse und gewalttätige Art. Die größte Kraft des Widersachers, sagt Jesus, liegt nicht in dem, dass er offensichtlich böse ist. Die größte Kraft des Widersachers liegt darin, dass er sich als gut verkauft, als Engel des Lichts, dass er Jesus nachäfft und dass du manchmal gar nicht genau unterscheiden kannst, was ist jetzt vom Teufel, was ist von Jesus. Darin liegt seine große Kraft. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt. Und dann kommen diese Knechte und fragen den Bauern, als sie festgestellt haben, es gibt den richtigen Weizen, den falschen Weizen. Soll man jetzt den falschen Weizen ausreißen? Und dann sagt Jesus, entspannt euch. Nein. Nein, keine voreiligen Urteile. Weil ihr seid in der Gefahr, in eurer voreiligen Beurteilung der Dinge, vielleicht dann doch auch einen falschen Weizen auszureißen, vermeintlich falschen, der vielleicht doch ein richtiger ist. Ihr seid gar nicht in der Lage, teilweise das richtig zu tun. Bevor ihr dem Glauben, der Kirche, dem Christentum Schaden zufügt, spielt euch nicht auf als Richter. Lasst es einfach wachsen und am Ende der Zeit werde ich dafür sorgen, dass klar wird, was gut ist und was falsch ist. Ich werde meine Engel, meine Boten, meine Mitarbeiter sozusagen schicken und ich werde ihnen sagen, sortiert aus. Bündelt erst das Unkraut, das was nicht richtig ist, und dann nehmt die gute Frucht. Das ist die Geschichte, die Jesus hier erzählt. Und ich will uns einladen zu überlegen, wie wendet sich das an? Auf der einen Seite siehst du, das, was Jesus authentisch tut, was wirklich Jesus wirkt in dieser Welt, und das ist wunderbar, im Leben von einzelnen Menschen. Ich weiß, du kannst sie erzählen und jeder von uns kann sie erzählen. Wie hat Jesus in meinem Leben gewirkt? Und er verändert Menschen. Er hat eine Wirkkraft. Und er will dich gebrauchen, auch als Weizen in dieser Welt. Du sollst andere nähren. Du sollst andere versorgen mit deiner Frucht. Dafür hat Gott dich berufen. Wunderbar. Und da geschieht etwas. Aber bei all dem Staunen über das, was Jesus in dieser Welt tut, unaufhörlich, kommt eben auch hinzu, dass wir merken, das Böse nimmt auch zu. Und so sagt Jesus, in dieser Welt nimmt beides zu. Mein Wirken, die Kraft des Evangeliums nimmt in dieser Welt genauso zu wie die Kraft des Widersachers. Und die liegt ausgerechnet in der List der Täuschung. Und wir könnten uns fragen, ja, wo würden wir es vielleicht erkennen? Wir brauchen vielleicht auch manchmal unsere Zeit, wie die Knechte in dieser Geschichte, die brauchen ihre Zeit, bis sie entdecken, das ist ja der falsche Weizen. Aber wenn wir mal genau hinschauen, könnten wir vielleicht auch drauf kommen, dass manches um uns herum christlich klingt, aber nicht christlich ist. Ich denke an die ganze Esoterik, wo ganz vieles auch christlich vermittelt wird. Manchmal decken sich Dinge, die ich als Christ sage, mit Dingen, die jemand anderes sagt, aus der Esoterik oder mit ganz anderen, aus einer Sekte oder was auch immer. Manchmal deckt sich das über lange Strecken und irgendwann merkst du, nee, ist doch nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Und jetzt ist die Frage, bin ich als Christ berufen, gegen das Böse anzugehen? Und ich merke, dass es ganz viele Christen gibt, die sich dazu berufen sehen, jetzt überall anzuprangern. Das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch. Und das muss raus aus der Kirche und das muss raus aus der Welt. Und wir versuchen auszusortieren und wir sind so damit beschäftigt, zu sortieren, dass wir ganz vergessen, dass Jesus sagt, entspannt euch. Ich kenne mich besser aus. Wer weiß, ob du nicht manchmal etwas als falsch benennst, was gar nicht so falsch ist. Finde ich eine ganz spannende Geschichte. Wir können ja gleich noch ins Gespräch kommen darüber. Ich will euch jetzt aber noch aufzeigen, warum jetzt dieses kurze Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig und dann eben auch nachher vom Fischernetz eigentlich eine Vertiefung zu dieser Geschichte sind. Es geht also um das Phänomen des Bösen in dieser Welt, eines falschen Christentums. Das Phänomen eines falschen, eines imitierten Christentums. Und dann kommst du zum Gleichnis vom Senfkorn. Und wir lesen das eigentlich immer in einer positiven Weise und glauben, dass Senfkorn steht für den Christen und das christliche Evangelium. Aber ich glaube, dass wir es in diesem Licht anders deuten dürfen. Wir lesen ab Vers 31. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das kleinste unter allen Samenkörnern, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Es gibt Auslegung, die sehr positiv christlich daherkommt und das positiv christlich liest. Und jetzt sagen, schaut mal, das ist so beim christlichen Evangelium. Es ist zuerst so klein wie ein Senfkorn, aber es wird nachher groß, es wird die ganze Welt dominieren. Es gibt Christen, die glauben, dass die christliche Religion sozusagen die Welt beherrschen soll. Und dass es das auch hat. Wir sind ja auch ein christliches Abendland geworden und wir sollen christliche Nationen sein und so weiter. Aber ich bezweifle, dass hier Jesus tatsächlich das im Sinn hat. Ich bezweifle das aus verschiedenen Gründen. Ich bezweifle das erstmal aus dem Wissen, was wir wissen über Senfkörner. Senfkörner sind tatsächlich die kleinsten, aber die werden nicht zu einem Baum. Du kannst Fachleute fragen, die sich mit den Bäumen des Orients auskannten. Ein Senfkorn wird ein Busch, aber kein Baum. Geschweige denn, dass er Äste hat, wo Vögel nisten können. Also hier wird etwas unnatürlich groß. Das ist ein unnatürliches Wachstum, das Jesus mit diesem Bild offenbar zu beschreiben scheint. Denn Senfkörner werden nicht zu Bäumen, die so groß sind, dass sie alles ausfüllen und die größer werden als alles andere. Zweitens bezweifle ich das, weil ich auch glaube, dass wir in der Geschichte der Christenheit und der Welt das nicht beobachten können. Ja, wir dürfen staunen, wie sehr sich das Christentum ausbreitet, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es immer eine Minderheit bleibt. Und es ist immer gefährlich geworden, da wo das Christentum zur dominanten Religion geworden ist und zur politischen Religion. Das ist immer gefährlich geworden. Und ich glaube nicht, dass Jesus so etwas kennt wie eine christliche Nation. Du kannst ein Land, eine Welt nicht regieren mit dem Evangelium. Das geht nicht. Die Kirche wird immer in dieser Welt ein Widerstand sein, eine Widerstandsbewegung und eine Gegenkultur. Und sie wird immer Minderheit bleiben. So wie beim Schatz im Acker. Nicht der ganze Acker wird zum Schatz, nur ein kleiner Schatz wird entdeckt. Und von daher glaube ich nicht, dass das Christentum diese Überdimension bekommen wird, wo wir sagen, die dominiert alles. Es ist nicht so das Bild, das sich für mich verbindet mit dem, wie Jesus Christentum beschreibt. Bescheiden, demütig und klein. Das hier ist eher so ein Bild von einem zu großen Überwachsen, ein über sich hinauswachsen, fast so ein stolzes Ding. Und das sagt mir vielleicht, dass wir daran erkennen, dass das nicht der Weizen ist. Der Weizen, der lässt sich erkennen an der Frucht des Geistes und das ist Demut, Bescheidenheit und auch daran, dass die Kirche immer auch eine leidende Kirche bleiben wird. Der Glaube wird nicht dominieren in dieser Welt. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus uns das verheißt. Aber da, wo uns das vorgegaukelt wird, da soll uns glaubhaft gemacht werden, dass das Christentum jetzt endlich dominiert und dass du mit dem Christentum sozusagen die Achse des Guten herstellen kannst, gegen die Achse des Bösen. Ihr Lieben, wo mit dem Christentum, mit dem Evangelium von Jesus Politik gemacht wird, da haben wir schon den Geist Jesu verloren. Da haben wir uns schon als nicht richtiger Weizen geoutet. So funktioniert das nicht. Ja, wir können mit christlichen Werten in die Politik und in die Gesellschaft hineinwirken, ja. Aber zu sagen, das ist nur christlich, das ist alles unchristlich, das ist ganz, ganz gefährlich. Wir können keine christliche Nation bauen, glaube ich nicht. Und Jesus sagt, Achtung, das ist das Senfkorn, wo es um eine äußere Größe geht, die aber nichts zu tun hat mit der Realität der kleinen Kirche. Der Sauerteig ist das nächste Gleichnis. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Übrigens, ich finde das so toll, dass Jesus hier ein Gleichnis aus der Männerwelt nimmt und ein Gleichnis aus der Frauenwelt. Er spricht uns alle an, wo wir sind. Jetzt ein Haushaltsgleichnis. Jesus hat bei seiner Mama Maria gut über die Schultern geschaut und weiß, wie das so funktioniert, wenn die Frau ihren Teig herstellt. Und er vergleicht jetzt das Himmelreich mit einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Ja, und auch das ist jetzt für mich nicht ein positives Bild fürs Evangelium und für echten Glauben, sondern das ist ein Bild für den falschen Glauben, für die falsche Saat, für ein imitiertes Christentum. Warum? Sauerteig ist in der Bibel fast durchgängig immer ein Bild für die Sünde. Jesus verwendet das immer fürs Negative. Und hier nimmt er den Sauerteig, das braucht nur wenig Sauerteig, um einen ganzen Teig zu durchsäuern. So wirkt die Sünde. Und wir müssen aufpassen vor einer Kraft der Sünde, die mein Leben wie so ein Sauerteig durchsäuert, sich ausbreitet und auch in der Welt einen großen Einfluss nimmt. Und das geschieht auch mit einem falsch verstandenen Christentum. Es kann falsche Popularität hervorrufen und kann dem Teufel mehr dienen, als es dem Guten dient. Und zu guter Letzt, das siebte Gleichnis, das ist dann das vom Fischnetz. Da merken wir, wenn wir das lesen, merken wir, das ist tatsächlich eine Wiedererzählung des Gleichnisses, nur mit einem anderen Bild. Hier geht es jetzt um Fische, die gefangen werden. Und damit greift Jesus wieder ein ganz anderes Bild auf, um aber dasselbe zu sagen, wie er vorher das mit dem Acker und mit dem Weizen gesagt hat. Vers 47, wiederum gleicht das Himmelreich einem Netz, das ins Meer geworfen ist und Fische aller Art fängt. Wenn es aber voll ist, ziehen sie es heraus an das Ufer, setzen sich und lesen die Guten in Gefäße zusammen, aber die Schlechten werfen sie weg. So wird es auch am Ende der Welt gehen. Die Engel werden ausgehen und die Bösen von den Gerechten scheiden und werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Jesus hatte vom Weizen gesprochen und sagt, am Ende werde ich den wahren Weizen vom falschen Weizen trennen. Ich mache das im Endgericht. Hier sagt er jetzt, am Ende werden die guten von den schlechten Fischen getrennt werden. Das wird am Ende geschehen. Und wenn ihr dann weiterlesen würdet, Kapitel 25, das große Weltgericht, wo Jesus spricht von den Schafen und von den Böcken, die getrennt werden, am Ende werden die wahren Christen von den falschen Christen getrennt. Das ist nicht euer Job, das ist Gottes Sache. Wir sollen nicht anfangen zu sagen, das ist ein falscher Christ, das ist ein richtiger. Das ist nicht unser Job. Aber wir sollen wissen, dass beides da ist. Beides existiert. Wir sollen nicht naiv sein, wir sollen uns nicht täuschen lassen, aber auch nicht in Panik versetzen lassen. Und vor allem, wir sollen nicht Gott spielen, wir sollen nicht Jesus spielen, wir sollen nicht beurteilen und verurteilen, sondern wir sollen einfach tun, wozu wir berufen worden sind. Guter Weizen sein, guter Ackerboden sein, gute Fische sein, einfach sein, wozu wir gesandt sind in dieser Welt. Die Welt nähren mit dem Guten. Man könnte auch sagen, das Böse mit dem Guten überwinden. Einfach das Gute stärker werden zu lassen als das Böse in unserem Leben. Soweit meine Deutung. Das war jetzt ein bisschen auch ein teils theoretisches Auseinanderklamüsern, das Stück weit auch von euch verlangt, dass ihr vielleicht nochmal durchlest, das nochmal für euch in Ruhe nacharbeitet. Ihr habt ja auch einen ganzen Monat Zeit, ihr müsst ja auch ein bisschen Stoff haben. Ne? Ihr müsst ja ein bisschen Stoff haben, um zu arbeiten. Und es wäre schade, wenn ich euch meine Entdeckungen da nicht so weitergeben dürfte. Den Zettel habt ihr, da habt ihr das alles auch nochmal zusammengefasst. Und wie gesagt, am Ende mündet alles bei diesem Gleichnis von dem Schriftgelehrten, der ein Jünger des Himmels geworden ist, der eben einem Hausvater gleicht, der aus einem Schatz Neues und Altes hervorholt. Und da geht's wieder um die Schrift. Das Kapitel mündet so, wie es beginnt. Es beginnt mit dem Wort Gottes, das ausgestreut wird. Es mündet mit dem Wort Gottes, das richtig gelesen wird von Christus her. Also am Wort Gottes liegt alles, am Reden Gottes, in Christus, durch Christus. Darum geht's. Das ist die Kernkraft des Guten. Das ist die Kernkraft des Himmelreiches. Das ist die Kernkraft des Christentums, dass wir das Wort aufnehmen und wirken lassen und weitergeben.